Auszeit, der Recken-Podcast. Präsentiert vom A2 Shopping Center Altwarnbüchen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auszeit, dem Recken-Podcast. Die TSV Hannover Burgdorf steckt mitten in einer intensiven Saisonphase. In der Handball-Bundesliga läuft es für die Recken, sagen wir mal, durchwachsen. 11 Punkte sind es bis zu den europäischen Plätzen. Mit Platz 9 ist man momentan mittendrin im Niemandsland. Aber immer und immer wieder blitzt die Klasse der Recken auf. Jetzt allerdings muss die TSV am Sonntag nach Magdeburg. Danach kommt der HSV Handball in die Reckenfestung und zwischendrin mal so ganz nebenbei am Dienstag die Reise nach Kroatien zum letzten Hauptrundenspieltag in der European League bei Nasice. Zum Glück haben sich die Jungs bereits am Dienstag durch den Sieg gegen die Kadetten aus Schaffhausen bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Stand jetzt wartet da dann der Sieger aus dem Spiel Flensburg gegen Aarhus, Elverum oder Porto. Wissen wir alle, ab dem 10.3. dann mehr. So viel zur zeitlichen Einordnung. Wir nehmen auf am Freitag vor dem Wochenende gegen Magdeburg. Fakt ist, die Mannschaft zeigt, dass sie mit den Top-Teams Europas durchaus mithalten kann. Und noch was Erfreuliches. Jonathan Edwardson, genau wie Joel Bilham, haben die Verträge verlängert. Das ist ein starkes Bekenntnis zur Mannschaft und zu dem Weg, den die Recken eingeschlagen haben. Kontinuität, Teamgeist und die Förderung eigener Talente bleibt das Fundament dieses Vereins. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Über Perspektiven, über Leidenschaft und über die nächste Generation. Einer, der diesen Weg beispielhaft verkörpert, ist Luis Rodriguez. Mit gerade mal 21 Jahren hat sich der Kreisläufer aus der eigenen Reckenschmiede in den Profikader gespielt, hinter Justus Fischer und Thomas Solstad zwar, aber mit viel Biss und Disziplin. Neben dem Alltag in der Bundesliga sammelt er Praxis beim ambitionierten Drittligisten HC Eintracht Hildesheim, aktueller Vierter der dritten Liga, und zeigt dabei, wie man Studium, Training und Zukunftsplanung unter einen Hut bekommt. Er ist ein bodenständiger Typ mit großem Potenzial und jemand, der noch einiges vorhat. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist und sage herzlich willkommen, Luis Rodriguez.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Du kommst wie immer bei den Spielern, auch beim Staff, frisch vom Training, ne? Ihr hattet eben gerade...
Genau. Also wir hatten ein Training in Finnhorst. Ich glaube, knapp 3 Stunden müssten es gewesen sein mit einer Videoanalyse vorher für unser Spiel am Sonntag. Und dann nach dem Training schnell geduscht und dann direkt hier hingefahren.
Ja, um transparent zu sein, ich sage das gerne nochmal, also wir zeichnen am Freitag gerade auf, Freitag, 6. März, und wenn wir von Sonntag reden, dann haben wir den SC Magdeburg, und zwar das Auswärtsspiel vor der Brust. Was ergab die Videoanalyse, denn dass ich meine, dass das ein starker Gegner ist, das wisst ihr eh.
Ja, auf jeden Fall, also ich glaube, dass Magdeburg aktuell einerseits sehr gut in Form ist, gestern Donnerstag gegen den FC Barcelona heim verloren hat, die haben also bestimmt ein bisschen Wut in der Brust, sind vielleicht aber auch noch ein bisschen erschöpft, was wir natürlich vielleicht optimalerweise nutzen könnten. Aber natürlich sind das alles Weltklasse-Spieler, die, glaube ich, auch, also die Rotation auf der Bank, jeder Spieler da kann ein Spiel entscheiden. Und im Video haben wir ganz klar gesehen, was die da für Stärken haben, was sie gut spielen, was sie vielleicht dann teilweise nicht so gut spielen oder was wir akzeptieren wollen und was wir verteidigen wollen. Und ich glaube, unser Coach hat da einen ganz guten Plan ausgearbeitet, wie wir am Sonntag dann 2 Punkte aus der GTEC-Arena entführen können.
Das ist ja sowieso eine spannende Gemengelage. Du sagst gerade, unser Coach hat da genaue Vorstellungen. Es ist ja der neue Coach, der gar nicht so lange da ist. Du hast natürlich Prokop miterlebt. Jetzt ist Pastor da. Wir werden gleich noch ausführlich darauf zu sprechen kommen. Aber wie ist denn so dein erster Eindruck?
Mein erster Eindruck ist, es ist natürlich ein Riesenunterschied. Einerseits, wenn man so aufs Persönliche guckt, ist natürlich die Sprachbarriere da. Mhm. Für mich jetzt nicht so stark wie für andere, da ich das ihn schon noch ein bisschen besser verstehe, weil ich auch Spanisch spreche, beziehungsweise gut verstehe. Aber ich glaube, dass er rein vom Auftreten her ist schon sehr, sehr, sehr ehrgeizig, so in dem, was er macht. Und er ist sehr verkopft da drin. Ich glaube, also wir stellen es uns immer so vor, als würde er dann, glaube ich, wirklich 24 Stunden am Tag nur Handball schauen.
Der Handballprofessor.
Genau, weil er schon sehr viele Vorstellungen hat. Und klar, wenn er dann so spricht, über wen er alles schon trainiert hat, davor in seiner Karriere, das ist schon sehr bemerkenswert, sage ich mal. Mhm. Und ich finde einfach, dass er einem super was mitgibt, vor allem auch auf der Kreisläuferposition. Die ersten 3 Wochen, wo er da war und dann Justus und Thomas noch bei der Europameisterschaft waren, da war ich ja sozusagen dann mit noch 2 aus der zweiten Mannschaft als einziger Kreisläufer da. Und da habe ich so viel mitgenommen, wie, glaube ich, in ganz viel, ganz langer Zeit nicht mehr.
Und das ist ja natürlich toll für einen jungen Spieler.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und er hat da auch, er gibt einem das Vertrauen, er sagt einem, was er von einem haben will und wo er dich braucht und so. Und das ist schon sehr, sehr gut. Also das macht einen Riesenspaß, bei ihm zu trainieren. Klar, das Video ist manchmal ein bisschen lang. Aber ich glaube, das gehört auch dazu, wenn man dann jetzt ein neues System spielt und dann schon direkt am Anfang mitten in der Saison ein klares Ziel hat. Ich weiß nicht ganz genau, was die Trainer ausgerufen haben, aber natürlich will man doch irgendwie noch vielleicht in Richtung der europäischen Plätze kommen.
Ja.
Gut, und das Ziel gilt es zu erreichen.
Ja. Es sind noch ein paar gute Punkte weg, ne? Es sind 11 Punkte jetzt bis zu den europäischen Plätzen. Obwohl das irgendwie auch alles nah beieinander ist, zumindest im Mittelfeld, da wo ihr jetzt gerade seid, da ist es alles noch sehr beieinander. Kommen wir gleich noch drauf, aber du hast ja jetzt auch schon eine Menge Stichworte genannt. Also du hast Thomas Solstad genannt, du hast Justus Fischer genannt, die beiden Kreisläufer, die im Moment quasi vor dir stehen, du als Kreisläufer, als klassischer, und du hast, und da möchte ich gleich zu Anfang drauf gesagt, du verstehst ihn ein bisschen besser als die anderen, denn du stammst aus der Dominikanischen, beziehungsweise du hast Wurzeln aus der Dominikanischen Republik. Das bedeutet, mit deinem Vater hast du da ab und zu auch Spanisch gesprochen oder sprecht ihr da zumindest?
Ich sag mal so, ich glaube, mein Vater würde sich wünschen, dass ich immer mit ihm Spanisch spreche. Dadurch, dass ich natürlich in Deutschland aufgewachsen bin, auch hier geboren bin, spricht man im Alltag eigentlich eher Deutsch oder nur Deutsch. Und für mich war das dann so auch so in den Jahren, so wo ich so 10, 11, 12 Jahre war, hatte man dann immer irgendwie ein bisschen Angst und Sorge, dass man sich verspricht oder dass man irgendwas Falsches sagt, was natürlich eigentlich totaler Schwachsinn ist, weil so lernt man es ja eben. Und dann habe ich es ein bisschen verlernt, richtig zu sprechen, aber mittlerweile würde ich schon sagen, dass ich noch so die Basics im Sprechen beherrsche. Vielleicht fehlt mir ein bisschen Vokabular, aber verstehen tue ich eigentlich so gut wie alles.
Der ist vielleicht auch erst später, du bist jetzt 21 Jahre, immer noch sehr jung, aber dir ist wahrscheinlich auch später erst bewusst geworden, was für ein großes Geschenk es ist, wenn man mehrere Sprachen kann.
Auf jeden Fall. Also ich wünschte wirklich, ich hätte das damals ein bisschen energischer angegangen und hätte öfter mit meinem Papa Spanisch gesprochen, weil ich glaube, dass das einfach total cool ist, mehrsprachig aufzuwachsen, mehrere Sprachen zu sprechen.
Na und gerade Spanisch.
Genau, also da kommt man ja in vielen Teilen der Welt sehr gut mit zurecht.
Mittlerweile ist es eher noch in den Schulen, also meine Tochter zum Beispiel lernt in der Schule Spanisch und nicht Französisch, hätte sie sich aussuchen können, aber Spanisch ist durchaus total angesagt.
Auf jeden Fall, also ich hatte in der Schule auch 2 Jahre Spanisch, das habe ich so als Nebenfach dazugewählt, weil das auf meiner Schule leider nicht so ging. Da musste ich mich zwischen Französisch und Latein entscheiden. Das ist dann Latein geworden, was jetzt vielleicht auch nicht so schlau war.
Schwierig vor allem.
Ich sag mal, eine tote Sprache dann zu lernen. Aber ich glaube, das hätte mir schon viel weiter geholfen, hätte ich dann früher mehr Spanisch gesprochen. Aber ich versuche es jetzt vielleicht langsam, Step by Step, wieder ein bisschen zu lernen und wieder mehr zu sprechen, auch mit meinem Papa. Dass das vielleicht dann auch in Zukunft dann mit Pastor ein bisschen besser funktioniert in der Kommunikation.
Ja, denn es ist ein spanischer Meistertrainer, soll man sagen. Also ein Professor, wir haben es gerade schon angesprochen mit Juan Carlos Pastor. Neues Spielsystem, neue Gedanken, ein Workaholic, aber doch auch jemand, der offensichtlich der Mannschaft gut tut, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat jetzt gar nicht so direkt was damit zu tun, ob das jetzt ein Trainerwechsel ist oder ob man jetzt mit dem alten Trainer unzufrieden ist oder sonst irgendwas. Ich glaube einfach, dass so ein Tapetenwechsel in bestimmten Situationen dann der Mannschaft gut tut, weil dann jeder sich nochmal reinhängt. Er hat viele von uns noch nicht so viel gesehen, vor allem jetzt uns jüngere Spieler, sage ich mal, die dann vielleicht noch nicht so viel gespielt haben diese Saison, wo er von denen noch nicht so viel gesehen hat. Und es gibt natürlich auch wieder neue Chancen, sich dann dazu zeigen. Und vielleicht auch ihm zu zeigen, okay, vielleicht möchte er mit mir dann mehr in der Zukunft arbeiten, als es davor der Fall war. Und das ist schon sehr cool, da die Möglichkeit zu haben. Und wenn er dann mit einem spricht und dann schon sagt, ja, es gibt eine Rolle für dich und es ist jetzt nicht so, dass du nur auf der Bank sitzt oder sonst irgendwas, sondern ich will natürlich auch, dass du im Training lernst und mir das dann auch zeigst, dass du es willst. Das ist natürlich schon ein Riesenansporn.
Eine spannende Phase auch für dich ganz persönlich, denn gerade gestern, also einen Tag vor unserer Produktion, kam eben auch eine Mitteilung raus, dass du in der nächsten Saison, bei jungen Spielern geht das ja, dass du ein Doppelspielrecht hast, also das erste Spielrecht hast du dann bei TuS Finnhorst. Und aber das Doppelspielrecht natürlich auch weiter für unsere Recken. Wir brauchen uns keine Gedanken zu machen, dass wir dich weniger auf der Platte sehen oder weniger in der Halle sehen.
Nein, ich hoffe nicht. Also natürlich fällt das dann zu den Trainern, sage ich mal, oder ist das die Aufgabe der Trainer, das dann so einzuteilen? Das ist jetzt so geregelt quasi, dass ich die Spiele von Finnhorst und die Trainingseinheiten auf jeden Fall mitmache, weil ich natürlich auch wieder mehr Handball spielen möchte, weil klar, Training ist cool, Training macht Spaß und auch die Fahrten und die Spiele alle mitzumachen, ist auch wirklich ein Traum, der da in Erfüllung geht. Am Ende des Tages macht man es ja alles, um zu spielen, um sich weiterzuentwickeln, und ich glaube auch, das beste Training ist das Spiel, sage ich mal. Von daher sind wir jetzt so zu dem Entschluss gekommen, dass die Konstellation so mehr Sinn macht, weil ich einfach wieder ein bisschen Spielpraxis brauche.
Ja.
Genau, aber ich bin nach wie vor dann weiterhin da und in den Trainingseinheiten und bei den Spielen auch. Also man sieht mich noch das ein oder andere Mal.
Und das ist die wichtige Nachricht, unsere Nummer 80 bleibt unsere Nummer 80 und du wirst weiter im Kader der Recken sein. Das wollen wir natürlich an dieser Stelle absolut erwähnen. Aber es ist natürlich für einen jungen Spieler wichtig, du sagst das, Spielpraxis zu sammeln. Du hast jetzt ja eben auch schon das Doppelspielrecht gehabt, das ist, oder für Hildesheim. Ihr habt am Sonntag auch ein Spiel, ne?
Barmbek, ja, ich zeige gleich das Spiel, aber da bin ich dann hier mit uns in Magdeburg.
Ja, was natürlich auch ein Ausrufezeichen ist. Du fährst mit nach Magdeburg und bist eben nicht in Barmbek, gegen Barmbek mit dabei.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Kommunikation da war dann ganz klar, okay, wir haben jetzt, ich glaube, 3 Spiele in 6 Tagen. Klar, ob ich dann in Magdeburg spiele, ist dann die andere Frage. Aber natürlich geht es dann da auch um Entlastung für Fischi und Thomas, da zu sein oder meine Apfel reinzukommen. Und ja, ich glaube, dass, wenn ich die Chance bekomme, freue ich mich natürlich. Und Spielzeit ist halt schon sehr wichtig, also für mich auf jeden Fall sehr wichtig, weil man nicht in solche Situationen kommen möchte, dass man dann eingewechselt wird und dann das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt seit 2 Monaten nicht mehr richtig gespielt. Und dann sind halt so viele Situationen in diesem Spiel, für die für einen neu sind. Und das soll ja eigentlich nicht passieren, sondern eigentlich, dass man quasi die Sachen, die man im Spiel macht, dann auch schon im Training zig Male, sag ich mal, geübt und geprobt hat. Das war dann halt leider in der Vergangenheit nicht mehr so der Fall, weswegen es für mich jetzt auch sehr wichtig ist, wieder mehr zu spielen.
Na klar. Wie kommt denn das bei den Vereinen? Also aktuell noch Hildesheim und Finnhorst. Finnhorst übrigens, schöne Parallele, weil ihr in der gleichen Halle seid, wie auch die Trainingshalle sozusagen der Recken ist. Aber wie kommt denn das dann da an, wenn du aktuell jetzt noch mit dem Zweitspielrecht bei Hildesheim bist und die dann wissen, also nicht nur die Mannschaft selbst, in der du spielst, sondern auch die Gegner, boah, das ist einer, der eigentlich auch in der ersten Mannschaft der Recken spielt. Merkst du das, dass die da auch schon ein bisschen Respekt vor dir haben?
Nein, eigentlich nicht wirklich. Also,
dabei grinst er übrigens sehr breit.
Ja, also nein. Klar, es gibt ja immer mal wieder in unterschiedlichen Zweitvertretungen oder in Kooperationsvereinen, wie jetzt zum Beispiel Altenholz. Ich glaube, ich habe jetzt diese Saison schon 4-mal gegen Rasmus Ankermann gespielt, 2-mal gegen Altenholz, 2-mal gegen Kiel. Gegen Kiel dann ein Spiel gespielt, das andere natürlich nicht. Oder ein Thilo Knutzen, der bei Flensburg mit auf der Bank sitzt und dann bei Flensborg mitspielt. Da sieht man sich natürlich das ein oder andere Mal, und das ist auch immer ganz witzig, wenn man sich dann im, sag ich mal, im 2-monatigen Abstand die ganze Saison über immer mal wieder trifft und da dann ein bisschen spricht und plaudert. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht so das direkte Gefühl, dass man da jetzt irgendwie anders angeschaut wird, weil ich glaube auch, dass schon viele Spieler, die auch in der dritten Liga spielen, vielleicht auch mal an einem ähnlichen Karrierepunkt waren, dass sie in der U23 gespielt haben und dann ab und zu mal bei der ersten Mannschaft mitgefahren sind oder so. Von daher, glaube ich, ist das vielen auch geläufig, dass es so laufen kann. Klar, ich glaube, ein Rasmus Ankermann wird dann schon nochmal anders beobachtet, weil er schon ja sehr viele Spielanteile bei Kiel bekommt, aber für mich war das jetzt bisher noch nicht so, dass mir das aufgefallen ist.
Ich meine, ich habe es gesagt, du bist 21 Jahre jung, du spielst immer mal wieder in der ersten Mannschaft der Recken, in einer Bundesligamannschaft, die ja durchaus ihre Qualitäten in den letzten Jahren unter Beweis gestellt hat, europäisch ja jetzt gerade auch, Einzug ins Viertelfinale. Ich meine, was willst du mehr? Erfüllt sich für dich auch jetzt schon in diesen jungen Jahren so ein bisschen wie ein sportlicher Traum?
Auf jeden Fall. Also früher habe ich mir immer gedacht, klar, einmal Bundesliga spielen, einmal so dabei zu sein, das ist schon so, ist schon ein richtiger Traum, und natürlich verschieben sich dann die Ziele immer. Wenn man dann quasi, man trainiert das erste Mal mit, das war dann ja der erste Big Step, sage ich mal. Dann kommt es dazu, dass man immer regelmäßiger dabei ist, dann das erste Jahr voll im Kader zu sein. Und natürlich will man dann immer weiter. Natürlich möchte ich persönlich einfach es vielleicht dann auch schaffen, einen festen Kaderplatz beziehungsweise eine Rolle im Team zu haben, mehr Spielzeit zu bekommen. Und ich glaube, der Grundtraum, als ich angefangen habe mit Handball, war natürlich, Bundesligaspieler zu werden. Aber jetzt würde ich sagen, dass mein Ziel schon ist, dann ein gestandener Spieler zu sein und nicht nur dabei zu sein, weil ich schon gerne die nächsten Jahre auch in der Bundesliga verbringen möchte.
Natürlich. Absolut. Du willst eine Rolle spielen und du willst kein Ergänzungsspieler sein. Genau. Das muss aber, glaube ich, auch für einen jungen, ambitionierten Spieler genau der Ansatzpunkt sein. Du kannst dich eigentlich nicht damit zufrieden geben mit der Rolle, die man dir anfangs jetzt mal gibt, sondern der Ehrgeiz macht dich ja auch besser.
Auf jeden Fall. Also die ersten Spiele, klar, wenn man jetzt so, ich glaube, mein erstes Spiel, wo ich auf der Bank saß, war in meinem ersten Herrenjahr, es müsste 2023 gewesen sein, in Hamburg, genau gegen den HSV, da haben wir, glaube ich, sogar in der letzten Sekunde noch gewonnen. Da ist es natürlich so mega Feeling dabei zu sein und überhaupt damit auf der Bank zu sitzen, da reicht es auch völlig aus. Da denkt man sich auch, und ich war eh immer ein Mensch, der viel dann sehr nervös war, dann ist man natürlich so, ja okay, jetzt hier 60 Minuten auf der Bank sitzen, reicht mir dann völlig aus. Aber klar, das verschiebt sich dann irgendwann, dass man dann schon auch vielleicht manchmal bei bestimmten Ergebnissen dann schon irgendwo vielleicht auch enttäuscht ist oder sich dann denkt, okay, heute hätte ich gerne gespielt, heute glaube ich, hätte ich eine gute Chance oder hätte ich was dem Team bringen können. Aber ich hoffe natürlich, dass sich das in der Zukunft auch noch zeigt, dass ich da der Mannschaft und der TSV Hannover Burgdorf noch viel helfen kann.
Ja, du hast es gesagt, also Profi-Handball ist das, was du möchtest. Du hast aber auch durchaus Ambitionen. Also, ich habe gelesen, handwerklich bist du gar nicht so schlecht drauf. Du, also ein handwerklicher Beruf wäre für dich eigentlich auch nicht so schlecht gewesen, oder? Was wäre dir davor geschwebt?
Also, ich habe jetzt noch nicht so viele handwerkliche Sachen in meinem Leben gemacht. Klar, einen Ikea-Schrank aufbauen oder so, das kriege ich noch hin.
Warte, ganz kurz.
oder einen Nagel in die Wand hauen, das bekomme ich schon noch hin. Ich habe mir einfach immer gedacht, wenn ich jetzt so den Parallelweg eingeschlagen hätte, dann wüsste ich gar nicht, ob ich dann so nur das Studium gemacht hätte.
Sondern
Was ich jetzt tue, nebenbei studiere ich noch. Aber ich hätte mir auch vorstellen können, zum Beispiel einfach eine Tischlerlehre oder so zu machen, weil ich glaube, dass das schon dann irgendwo abwechslungsreicher ist, als dann zum Beispiel 3 Jahre nur zu studieren. Ja. Dass man erstmal was Handfestes hat, das hätte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen können. Gut, jetzt bin ich natürlich sehr zufrieden, so wie es gerade läuft. Aber doch, das hätte ich mir auf jeden Fall vorstellen können.
Mhm, auch spannend. Aber du hast auch schon in der Geschäftsstelle der Recken auch schon ein Praktikum gemacht und da so ein bisschen in die, naja, zumindest Strukturen und in die Management-Geschichten mit reinzugucken. Wäre das vielleicht perspektivisch? Ich meine, das ist ja bei einem 21-Jährigen wirklich wahnsinnig weit weg. Aber ist das das, was dich interessiert? Hast du gesehen, puh, das, was Möhre zum Beispiel, also der sportliche Leiter da so macht, das wäre vielleicht später auch mal was für mich?
So rein perspektivisch gesehen auf jeden Fall. Klar, Smyro macht schon sehr, sehr viel. Da müsste ich mir dann auch nochmal Gedanken drüber machen, ob ich dann so viel Zeit dafür dann, was heißt opfere, aber ob ich da so viel Zeit reinstecken möchte. Aber nein, auf jeden Fall. Also die 2 Monate in der Geschäftsstelle haben mir schon vieles gezeigt. Erstmal allein schon die alle Menschen, alle Leute, die da arbeiten, total nettes Umfeld, zu sehen, was da alles hinter den Kulissen läuft. Und jetzt bin ich auch immer noch mit ein, zwei Leuten da immer gut im engen Austausch, sage ich mal. Das war schon ganz cool, da mal hinterzugucken, was passiert vor dem Spiel, was passiert nach dem Spiel, wie werden Tickets verkauft oder auch, wie ist das, wenn ein neuer Spieler kommt und vielleicht müssen wir mal mit dem einen Rundgang machen. Das ist schon sehr, sehr interessant und das könnte ich mir auf jeden Fall perspektivisch für meine Zukunft auch vorstellen, weil ich glaube, dass ich schon ein Mensch bin, der auf Dauer auch gerne im Sport bleiben würde. Mhm. Klar, wenn es sich anders ergibt, dann ist es so, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, später beruflich dann auch weiterhin was im Sport, besonders im Handball auch zu machen.
Mhm. Und in deiner Freizeit bist du da eher so die Couch-Potato oder bist du jemand, der dann eben auch sehr aktiv ist, der sich mit Freunden trifft, der abends gerne gesellig irgendwo rumhängt?
Also seit diesem Jahr würde ich sagen, dadurch, dass ich ja jetzt schon gerade sehr, sehr viel trainiere, dadurch, dass ich fast die Hälfte der Woche eigentlich immer 2-mal am Tag mit Hildesheim und mit Hannover, mit den Recken trainiere.
Auch ein Brett, ne?
Bin ich dann schon sehr froh, wenn ich dann mal zu Hause bin. Auch durch die Fahrtwege, dann eine Dreiviertelstunde nach Hildesheim, 25 Minuten nach Finnhorst, dann fahren zum Training. Da bin ich schon sehr froh, wenn ich da zu Hause bin und einfach mal entspannen kann. Und dadurch, dass ich in Großburg-Wehl wohne, ist es dann auch manchmal schwierig, dann, wenn man sich dann mit Freunden trifft, dann immer nochmal in die Stadt zu fahren und wieder zurückzufahren. Also aktuell würde ich schon sagen, nicht Couch-Potato, aber ich bin schon gerne zu Hause und genieße da meine Zeit. Aber ich mache auch sehr gerne was mit Freunden, verbringe viel Zeit mit meiner Freundin auch.
Mhm.
Genau.
Aber das muss man sich vorstellen. Also wir reden hier auch immer wieder im Podcast davon, dass ihr hochfrequentiert spielt, dass ihr auch wahnsinnig belastet seid. Jetzt nehmen wir gerade die abgelaufene Woche. Da war am Sonntag das Spiel zu Hause in der Reckenfestung. Am Dienstag gab es dann in der Swiss Life Hall das Spiel gegen die Kadetten Schaffhausen. Dann muss trainiert werden, jetzt wieder die Reise. Am Dienstag geht's dann wieder nach Nasice. Das ist ja alles eine Getaktung. Ich meine, jetzt bist du jung, jetzt bist du voll im Saft, aber ich denke, das wirst auch du merken, oder?
Ja, schon. Also vor allem nach so einem ganzen Tag, wenn man dann jetzt zum Beispiel, ich sag mal, ich rechne das jetzt mal vor, 10.30 Uhr ist Training in Hannover, dann trainieren wir da bis 13.30 Uhr.
Und dann musst du noch einen Podcast machen.
Das ist jetzt nicht anstrengend, aber nein, dann bin ich vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde zu Hause, um was zu essen und fahre dann wieder weiter nach Hildesheim, dann ist man schon abends dann irgendwann schon sehr ausgelaugt. Also es wird schon sehr anstrengend irgendwann. Und ich glaube auch, dass durch diese enge Taktung jetzt in unserem Spielplan rein so durch den europäischen Wettbewerb, ich glaube für die Spieler, die dann zum Marian Justus die 60 Minuten spielen, da ist dann wirklich Regeneration das A und O, weil anders geht's glaube ich nicht, weil so, wenn ich das schon merke, nur nach Trainings, mir dann vorzustellen, wie das sein sollte, wenn man dann alle drei Tage 60 Minuten spielt, das ist schon sehr, sehr anstrengend, ja.
Naja, also es ist eine wirklich hohe Taktung für alle Spieler, die mit dabei sind. Dann musst du noch gucken, dass du dann auch noch gesund bleibst. Das ist auch so eine Sache. Und da hat's jetzt die Recken in dieser Saison natürlich auch das ein ums andere Mal wieder gebeutelt. Live Tissier jetzt ja gerade auch mit Rückenproblemen ausgefallen. Lukas Stutzke, der sich verletzt hat und. Also da gibt es ja immer mal so Wehwehchen. Lass uns mal aber auf die Mannschaft an sich, beziehungsweise auf das Momentum jetzt gerade gucken. Das letzte Heimspiel gegen Frisch auf Göppingen, wow, das hat richtig wehgetan. Das hat den Fans wehgetan, das hat euch wehgetan. Ihr hattet am Dienstag die Gelegenheit, gegen die Kadetten das wieder gut zu machen. Das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Wo siehst du dein Team im Moment? Denn es geht ja immer hoch und runter, aber mit dem 11. Platz seid ihr, mit dem 9. Platz seid ihr gut dabei.
Ich glaube, ich sehe uns aktuell, natürlich ist es irgendwo eine kleine Findungsphase, weil es ist ein neues System, es ist in der Abwehr Neues, es ist im Angriff Neues. Und da muss sich natürlich auch jeder erstmal drauf einstellen, weil davor haben wir, glaube ich, 4-5 Jahre das gleiche System gespielt und da ist natürlich alles sehr eingespielt und da gibt es dann halt vor Spielen dann auch so kleine Korrektionen, aber im Endeffekt hat man einen ganz klaren Matchplan, sage ich mal. Und jetzt ist es so, da viel Neues mit drin ist und man auch erstmal gucken muss, okay, sind die Abstimmungen alle richtig, ganz viele unterschiedliche Kleinigkeiten kommunizieren. Und ich glaube, dass wir aber bestimmt jetzt, dadurch, dass wir auch den Flow, sage ich mal, aus der European League mitnehmen, hoffentlich, sage ich mal, in Magdeburg punkten können. Das wäre schon ein großer Erfolg, sage ich mal, weil wir dann auch unter Passau dann das erste Spitzenteam da mal ein paar Punkte entführen können. Und ich glaube auch, dass jetzt abgesehen vom Stuttgart-Spiel und vom Frisch auf Göppingen-Spiel auf jeden Fall in der Zukunft da bessere Ergebnisse kommen werden, weil wir arbeiten hart, wir arbeiten viel, die Mannschaft ist super motiviert, jeder hat Bock, jeder ist jeden Tag mit 100% Motivation da, und ich glaube, dass jeder auch seinen Teil damit reinbringt, dass wir auf jeden Fall noch ein, zwei Plätze gut machen können.
Ja, ich wollte da auch nicht Wasser in Wein gießen und irgendwie, sondern es war ja tatsächlich so, dass auch die Tendenz vor dem Stuttgart-Spiel durchaus da war. Dann kam Stuttgart, das war eine ganz enge Kiste, da kann man sagen, okay, das Ding kannst du auch dann mal verlieren. Jetzt war es gegen Göppingen irgendwie ganz komisch, du hattest von Anfang an das Gefühl, das Ding kriegen wir heute nicht gerissen. Du weißt auch nicht, nach ein paar Minuten hast du schon ziemlich zurückgelegen und so. Aber so Tage gibt's nun mal, oder? Das ist Sport.
Ja, eben, das ist so. Also klar, es gibt Tage, wo der Wurm drin ist, aber das, glaube ich, unterscheidet dann halt die Spitzenteams von den Mittelfeldteams, weil selbst wenn da mal irgendwann der Wurm drin ist, dann muss es halt einen ganz klaren Schnitt geben, wo man dann halt sagt, okay, vielleicht läuft heute nicht alles wie sonst, vielleicht geht heute der Wurf nicht rein, den ich sonst immer treffe, aber trotzdem, glaube ich, ist es genau diese Basis, die man erstmal aufbauen muss, wo man sich immer dran festhalten kann. Mhm. Und vielleicht sind wir da noch ein bisschen in der Findungsphase, beziehungsweise das auch alles so ein bisschen zu korrigieren und das alles so richtig festzuhalten. Aber ich glaube, sobald das fertig ist, dann werden wir auch an Tagen, wenn vielleicht mal nicht hier noch der letzte Pass perfekt gespielt wird oder jedes Ding im Tor ist, sage ich mal, glaube ich, werden wir da schon sehr erfolgreich sein.
Sponsorinfo. Damit das Spiel läuft, nicht die Nase.
Kick dein Immunsystem mit den natürlichen Ingwer-Shots von Völkel. 100% Vitamin C, denn schon ein Shot deckt deinen Tagesbedarf. Völkel, der offizielle Metropolpartner der Recken. Für einen starken Block und ein noch stärkeres Immunsystem.
Sponsorinfo Ende.
Nimm uns ganz kurz, obwohl ich weiß, dass es ein Allerheiligstes ist und dann man da auch jetzt nicht so viel rausplaudert, aber nimm uns dann an so einem Tag mal kurz mit in die Kabine. Pastor, hast du nicht das Gefühl, dass der jetzt einer ist, der so laut wird? Der ist manchmal so an der Bank, ist er dynamisch, sieht man schon, dass er gestikuliert und macht. Ich glaube, Sven Sören, der kann auch mal stinkig sein. Oder ist er gefährlicher, wenn er gar nichts sagt? Oder ist es Heidmar, der euch dann irgendwie den mal ordentlich einen hinter die Ohren gibt? Was passiert denn da in der Kabine? Oder wissen alle, das war heute nicht unser Tag, da braucht eigentlich keiner was sagen?
Also ich glaube, wir als Spieler, jeder ist sich dessen bewusst, dass es auf jeden Fall so nicht laufen darf und das überhaupt nicht unser Spiel war. Aber gleichzeitig natürlich, finde ich persönlich, gehört es auch dazu, dass der Trainer dann schon nochmal ansagt, was vielleicht nicht so gut lief. Vielleicht gar nicht irgendwelche Aktionen, sondern eher, wenn das auf Körpersprache zurückzuführen ist oder dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken sollen, so mäßig. Und ich finde es nicht verkehrt, sage ich mal, wenn man dann auch mal ein bisschen lauter wird, weil am Ende des Tages ist es halt Sport und es gehört, finde ich, dazu. Mhm. Ich glaube, sowohl Pastor als auch Smöre als auch Heidi können alle drei laut werden. Mhm. Natürlich machen sie es, glaube ich, gerne nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, das gehört dazu. Und jetzt bei so einem Spiel wie gegen Göppingen ist es dann halt eher, ist es Enttäuschung, ist es vielleicht auch ein bisschen Wut dann mit drin, weil man sich denkt, okay, so dürfen wir das auf jeden Fall nicht verlieren. Das darf eigentlich nicht passieren. Und natürlich muss man dann auch vielleicht auch erstmal ein bisschen gucken, dass man das Spiel sich dann nochmal anschaut. Erstmal guckt, was ist nicht richtig gelaufen, weil ich glaube, dass man direkt nach dem Spiel ja vielleicht auch noch nicht so das richtige Auge für hat. Aber da sind die Trainer dann ja direkt hinterher, dass wir uns dann den nächsten Morgen um 9 Uhr treffen und das ganze Spiel analysieren.
Sören sagte es, dass ihr da sehr genau am nächsten Tag sehr lange Videos geguckt habt und ich glaube, das tut dann auch weh, oder?
Ja, also ich glaube, wir haben wirklich am Montag jeden Angriff und jede Abwehrsequenz geschaut. Ich sage bestimmt 1,5 Stunden. Insgesamt, also quasi das Einzige, was rausgeschnitten war, war, wenn die Zeit angehalten wurde. Mhm. Klar, das ist dann so ein bisschen, man guckt sich das ganze Spiel an und zum Beispiel für mich als dann in dem Moment Außenstehender, weil ich mir das Spiel ja schon mal ganz angeschaut habe, ist es dann so ein bisschen eine kleine Wiederholung. Aber natürlich ist es dann interessant, wenn Pastor dann nochmal sagt, wo was schief läuft, wo er was anders haben will, dann ist es auch nochmal ganz interessant, das dann nur aus der Trainersicht zu sehen, weil natürlich im Spiel guckt man als Spieler und vielleicht auch ein bisschen dann dass man ein bisschen die Mannschaft anfeuert, dass man die Mannschaft pusht und motiviert. Aber wenn man sich dann im Nachhinein nochmal anschaut, dann guckt man vielleicht doch eher ein bisschen taktischer und guckt dann mehr auf die Statistiken. Was ist schiefgelaufen? Was hätte hier und da besser laufen können? Wo man vielleicht im Spiel gar nicht so genau das Auge fährt. Also ich finde es auf jeden Fall sehr sinnvoll, wie wir arbeiten, was wir da machen. Und ich hoffe auch, dass das in Zukunft dann noch ein paar mehr Früchte trägt.
Naja, es ist jedenfalls spannend, auch mal so mitgenommen zu werden in die Kabine. Das kriegen wir ja sonst so auch nicht mit, aber dass da durchaus kritisch miteinander umgegangen wird. Wobei, ihr habt natürlich ein Gefühl, ihr wisst ja auch, dass es in dem Fall dann nichts war und manchmal weiß man gar nicht, woran es gelegen hat, aber war es dann halt einfach so.
Ja, also dazu muss ich auch noch mal kurz sagen, es ist auf jeden Fall nie so bei uns, dass es so weit kommt, dass man sich jetzt hier irgendwie gegenseitig anpöbelt oder so mäßig so, ja, was machst du da oder was soll das oder sonst irgendwas. Klar, wenn mal was nicht gut läuft, dann ist das völlig normal, dass man vielleicht mal einen kritischen Blick bekommt oder vielleicht auch mal gesagt wird, so, das nächste Mal musst du den Ball aber haben. Mhm. Das ist, finde ich, aber alles im Rahmen, aber dann wirklich so, dass da jemand ausfallen wird oder dass sich da irgendwie, dass die Mannschaft ein bisschen auseinanderbricht, das ist bei uns, passiert bei uns nie und da, das zeigt, finde ich, auch, was für einen Charakter wir als Mannschaft haben und dass wir da immer eng zusammenstehen und man da auch seinem Mitspieler und seinen Teamkollegen vertrauen kann, dass sowas auf jeden Fall nicht passiert.
Ja, also und dass ihr ein gutes Team seid und dass ihr wirklich auch tolle Charaktere seid, das kann ich nur bestätigen. Ich bin ja jetzt, wie ihr wahrscheinlich zu Hause auch wisst, jetzt noch gar nicht so lange dabei, erst seit dieser Saison, aber ich habe schon das Gefühl, dass es in der Mannschaft stimmt, dass es tolle Charaktere, tolle Menschen sind eben auch und da macht es einfach Spaß, auch ein Teil zu sein. Es geht dir wahrscheinlich genauso.
100%. Also rein mannschaftlich, persönlich, man versteht sich mit jedem super, es ist schon mit vielen, es ist eine Freundschaft, es ist einfach, man könnte nach dem Training, vor dem Training 2-3 Stunden noch in der Kabine sitzen, einfach plaudern oder sich einfach unterhalten und einfach Spaß miteinander haben. Und ich glaube, das gehört auch dazu und das ist auch das Wichtige, dass man sich in der Mannschaft wohlfühlt, dass man angekommen ist, weil das dann, glaube ich, auch aufs Spiel dann schon einiges projiziert, wenn man merkt, okay, das ist ein richtiges Team, das ist eine richtige Mannschaft, die halten zusammen. Das ist auch bei uns zu 100% der Fall.
Dass man sich im Zweifelsfalle aufeinander verlassen kann, das ist eben Teambuilding, muss man auch sagen. Jetzt hast du mit Thomas, jetzt hast du mit Justus zwei sehr, sehr starke Spieler da, die zum einen Justus ja auch noch recht jung ist, aber trotzdem schon sehr etabliert, tolles Nationalmannschaftsturnier jetzt auch gespielt. Lernst du von ihnen noch was? Beobachtest du die und stellst du dann fest, wow, das versuche ich dann auch irgendwie für mich zu übertragen?
Auf jeden Fall. Also früher gab es eine ganz schlimme Phase, wo ich dann wirklich, klar, Justus ist dann, wenn man es so sehen will, der, wie man es machen will. Er ist so wie wir alle dann aus der C-Jugend weiter hochgekommen und hat dann früh bei der ersten Mannschaft mittrainiert und mitgespielt, alle Jugendnationalmannschaften durchlaufen. Das ist dann natürlich der Idealweg, wie man es sich vorstellt. Und dann kommt natürlich, dann denkt man sich, wenn man auf der gleichen Position ist, ja, der wirft so, dann muss ich auch so werfen. Das war dann vielleicht manchmal nicht so schlau, weil natürlich hat jeder seine eigenen Würfe und seine eigenen Bewegungen. Aber es gibt durchaus viele Situationen, in denen man wirklich viel von beiden lernen kann. Abwehr und Angriff. Mhm. Und auch vielleicht gar nicht so nur auf dem Spielfeld, sondern auch, wie arbeiten die beiden nochmal abseits des Feldes? Was gibt's da vielleicht nochmal für Möglichkeiten im Krafttraining oder einfach sportartspezifisch da nochmal an sich zu arbeiten, das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr wichtig und bringt mich auch wirklich weiter.
Jetzt bist du als Kreisläufer natürlich aber auch in einer Position, wo man sagt, okay, das ist ja auch relativ ausgesuchtes. Es gibt ja nicht so wahnsinnig viele. Da kannst du dich natürlich auch hervortun, wenn du ganz besonders bist. Auf der anderen Seite hast du natürlich, wie jetzt eben gerade als junger Spieler, auch gar nicht so viel Fläche, dich auch mal zeigen zu können. Das ist Fluch und Segen zugleich, oder?
Ja, schon. Also klar, einerseits ist Kreisläufer so wie außen ja eine Position, wo man ja schon irgendwo abhängig von den anderen Spielern ist, weil wenn man kein Anspiel bekommt, dann kann man freistehen, wie man will oder absolut halt so gut werfen, wie man will, weil solange du keinen Ball bekommst, kann man da auch nicht viel machen. Dadurch, dass wir aber ja schon viel über den Kreis spielen, wozu, denke ich, auch Justus seinen Teil beigetragen hat und jetzt auch durch Pastor das spanische System auch sehr auf den Kreisläufer angelegt ist, ist es schon so, dass ich hoffe und glaube, dass man so, wenn man dann zum Beispiel mal ein, zwei Einsätze in der European League bekommt oder so, dass man sich da schon vielleicht auch mal ein bisschen in den Vordergrund spielen kann und auch zeigen kann, was man so kann. Das ist schon gut und macht auch viel Spaß.
Ich habe es eingangs gesagt, ihr seid absolut auf Augenhöhe mit den internationalen Teams. Jetzt ins Viertelfinale eingezogen zu sein, ist ein wahnsinniges Ausrufezeichen, das muss man auch sagen. Das ist natürlich schon auch stark und ich glaube auch für dich eine tolle Sache zu sehen. Wow, da empfehlen wir uns. Da kann ich mich zum Beispiel auch empfehlen.
Auf jeden Fall. Also wenn man jetzt auch schaut auf das Spiel am Dienstag gegen Nexe, weiß man auch, okay, rein punktetechnisch sind wir qualifiziert. Da hofft man natürlich dann auch in meiner Situation auf ein bisschen mehr Spielzeit, um sich einfach nochmal zu zeigen, um sich zu präsentieren. Das wird mich schon weiterbringen und ich glaube auch, dass in solchen Spielen solche Spieler dann perfekt wie für Spieler sind, wie für mich oder für zum Beispiel einen Fabrice Wolf, der jetzt auch immer wieder dabei ist, weil man da einfach dann vielleicht auch noch ein bisschen ohne Druck da reinkommt und ein bisschen Selbstvertrauen aufbauen kann. Und natürlich ist das auch so auf der europäischen Ebene, das große Ziel ist natürlich das Final Four, das zu erreichen. Das wäre schon ein mega Ding, da hinzufahren, dann nach Hamburg.
Es ist gar nicht so weit weg, es ist in Hamburg.
Es wäre ein super Erlebnis, was ich jetzt schon von anderen Leuten gehört habe, ob es jetzt das ERF-Final Four ist, ob es das Champions League Final Four ist oder das DRB-Pokal-Final Four. Es sind immer wahnsinnige Wochenenden und das ist natürlich was, was man auf jeden Fall erleben möchte.
Jetzt würde ich sofort sagen, wenn man deine Vita anschaut, müssen wir sagen, ja, das Final Four in Hamburg, klar will er da hin, weil er ja ein Hamburger Junge ist, aber du bist zu viel jetzt mal zu deiner Person. Du bist zwar in Hamburg geboren, aber du bist eigentlich komplett, dein komplettes Leben lang in Niedersachsen respektive in Hannover, ne?
Ja, also ich würde mich schon mehr als Hannoveraner als Hamburger bezeichnen. Ich bin in Hamburg geboren, bin aber, glaube ich, mit einem Jahr mit meinen Eltern nach Hannover gezogen und habe auch seitdem immer hier gelebt. Also ich sag mal, in meinem Ausweis steht Hamburg als Geburtsort, aber mehr verbindet mich dann auch jetzt nicht so zu der Stadt. ich finde die Stadt wunderschön, ich fahre gerne hin, ich verbringe da gerne meine Zeit, aber ich bin schon eher an Hannover gebunden und bin auch hier aufgewachsen.
Mhm. Als Sohn eines Dominikaners, aus der Dominikanischen Republik kommt dein Papa, deine Mama ist Deutsche. Man denkt immer, Dominikanische Republik, der Typ hat Feuer und das ist ein rassiger Typ. Wie viel hast du von deinem Papa vielleicht von der Kultur mitgenommen?
Ja, mehr oder weniger eigentlich nicht so viel. Mein okay. Papa ist auch ein sehr ruhiger Typ.
Okay.
Klar, er kann auch dann mal ein bisschen lauter werden oder beziehungsweise mein Papa tanzt zum Beispiel sehr gerne und ist da auch so, hat so schon irgendwo ein gewisses Taktgefühl.
So, diese Idee hatte ich jetzt auch.
Genau, ja. Was man da irgendwie, wo man sich gar nicht so richtig reinversetzen kann. Ich mag die Musik generell, spanische Musik auch sehr, sehr gerne. Aber dadurch, dass ich jetzt auch in Deutschland aufgewachsen bin und immer hier gewohnt habe, habe ich jetzt nicht so viel davon mitgenommen. Und mein Papa ist ja auch schon seit jetzt bald 36 Jahren in Deutschland. Mhm. Der hat sich, glaube ich, auch ein bisschen Richtung Deutscher entwickelt, sage ich mal. Aber schon, klar, wenn man jetzt mal auf so ein paar Latino-Feiern war, das ist schon was ganz anderes. Die Kultur einfach, wie alle miteinander umgehen, wie was gegessen wird, wie was dann für kleine Spielchen gespielt werden, das ist schon sehr cool. Also früher sind wir da immer einmal im Monat, glaube ich, als ich noch ein bisschen kleiner war, hat Papa mich und meine Schwestern immer mit hingenommen und waren immer lange Abende, sag
okay.
ich mal.
Aber überträgst du, weil du jetzt gerade sagst, auch das Kulinarische und so, überträgt sich das ein bisschen auf dich oder bist du da total Niedersachse?
Nein, ich bin da total deutsch. Also ich bin, glaube ich, total der totale Gewohnheitsmensch. Also wenn ich Montag Nudeln Bolognese koche, kann ich das auch die ganze Woche genauso weiter essen.
Gut.
Ich brauche da nie so was Neues rein. Klar, Ernährung ist auch für uns ja besonders was sehr Wichtiges. Deswegen versucht man natürlich, da seine Routinen zu finden. Ich bin jetzt aber nicht so, dass ich sage, okay, jetzt habe ich heute, gestern und vorgestern habe ich Nudeln gegessen, jetzt kann ich heute keine Nudeln essen. Also ich kann da jeden Tag wirklich das Gleiche essen. Für mich ist das dann mehr Mittel zum Zweck, einfach um da meinem Körper was Gutes zu tun. Und dann mal auch weniger quasi geschmacksintensiv, sondern eher einfach essen.
Mhm. Ja, dass wir heutzutage ein Menschen sind unterschiedlicher Herkünfte, auch visuell unterschiedlicher Herkünfte, ist gang und gäbe. Das ist ganz normal. Es ist gut so, dass es genau so ist, wie es ist. Aber hast du aus der Erfahrung deines Vaters, denn der ist ja jetzt auch seit einiger Zeit hier, hast du von ihm irgendwie was mitbekommen, dass er sagt, wir als, ich sag jetzt mal, Colored People haben damit irgendwie, müssen ab und zu auch damit rechnen, dass man uns anfeindet? War es bei ihm vielleicht so und was bei dir anders ist jetzt?
Also er hat natürlich immer mal wieder so ein paar Situationen genannt, wenn er jetzt, er nennt dann Beispiele quasi, was ihm dann widerfahren ist oder sonst irgendwas. Ich habe eigentlich immer nie so richtig was davon mitbekommen.
Was schön ist.
Auf jeden Fall, zu mir ist eigentlich immer jeder nett. Aber klar, natürlich gibt es dann immer so eine kleine Vorwarnung, auch wenn mein Papa auch weiß, dass natürlich dadurch, dass ich ja ganz normal Hochdeutsch spreche und hier auch aufgewachsen bin, dann glaube ich da auch vielen Konflikten sehr gut aus dem Weg gehen kann. Und da ist er dann, glaube ich, auch nicht mehr so ängstlich, oder früher war es dann mehr so, dass er mal meinte, ja, passt da mal da und da auf, aber es ist, ich habe da jetzt noch nie so was richtig genau mitbekommen.
Okay, was ja eigentlich wirklich sehr schön ist.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, dass man merkt, dass wir alle gleich sind und dass Hautfarbe keine Rolle eigentlich zu spielen hat. Auch wenn das hin und wieder heutzutage sogar mal anderweitig geschürt wird. Aber so ist es gut, dass es ist, wie es ist. Du hast vorhin gesagt, naja, wenn du siehst Justus und mit der Nationalmannschaft und so, guckt man da drauf? Träumt man davon? Ja, wahrscheinlich träumt man davon, ein Nationaltrikot zu tragen, aber ihr könnt euch ja selber sehr, sehr gut einschätzen.
Ja, also, ich sag mal, mein sportlicher Traum ist jetzt und wird immer bleiben, einmal zu Olympia zu fahren. Und selbst wenn es nicht als
Schön.
Spieler ist, dann würde ich auch Staff-Mitglied werden.
Also okay.
Es ist einfach, weil ich glaube, dass so Olympia ist einfach sowas Besonderes und da einfach mal so dabei zu sein, das wäre schon, das ist so das, finde für mich so das Größte, was man im Sport erreichen kann, abgesehen jetzt, also sportartspezifisch jetzt nicht geguckt, sondern einfach als rein als Sportler finde ich, dass das Größte, was es gibt, Olympia ist. Von daher, aber natürlich, Nationalmannschaft zu spielen, sich dafür zu empfehlen, ist natürlich auch eine Riesenehre. Und da schaut man natürlich drauf und klar, ich bin noch meilenweit davon entfernt. Erstmal müsste ich natürlich ein bisschen mehr spielen, beziehungsweise mehr Leistung zeigen, aber ich glaube, das ist auch für jeden Sportler gut ist, da sich seine Ziele zu stecken. Und selbst wenn sie vielleicht irgendwo ein bisschen zu hoch sind, sollte man trotzdem versuchen, darauf hinzuarbeiten.
Naja, man kann immer groß träumen.
Eben.
Ich glaube, das nimmt uns keiner. Das ist es. Also, man kann eigentlich nie groß genug träumen. Wenn sich ein bisschen was davon erfüllt, dann ist man auf dem richtigen Weg. Wir haben eine Rubrik, die nennt sich
Voll auf die 12.
Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen und du sagst einfach dieses oder jenes. Das hat sich bei uns hier so eingebürgert. Und ja, wir fangen mal zum Beispiel an mit: Bist du eher Team Tierpark oder Team Steinhuder Meer, wenn du mal sagst, du willst rausgehen?
Dann eher Team Tierpark, glaube ich, weil ich mit meiner Freundin zusammen, wir haben schon irgendwo eine kleine Tierliebe, aber wenn ich mal rauskomme, dann reicht mir auch einfach mal ein Kaffee oder so, das reicht mir völlig, aber wenn, dann Team Tierpark.
Okay, jetzt denn, lass uns aber, wenn du sagst Tierliebe, Hund oder Katze?
Hund.
Mhm. Ah, aber ihr habt keinen Hund.
Nein, noch nicht, aber es wird bestimmt irgendwann in Planung sein, also in Zukunft auf jeden Fall. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, schon mehrere Haustiere zu haben.
Mhm. Reckenheimspiel in Hannover oder Derby in der dritten Liga irgendwo auf dem Land? Was sagt ihr mehr zu? Moment.
Reckenheimspiel in Hannover, natürlich 10.000 Zuschauer in der ZAG-Arena ausverkauft, ist eine Mega-Stimmung, das ist ein einzigartiges Gefühl.
Stark, ne?
Also ohne Frage, ja.
Also das muss ich dir ganz ehrlich sagen, das genieße ich auch immer, wenn ich sehe, du kommst zu den Heimspielen, hast fast 10.000 Leute, die Stimmung ist immer da, die Fans sind immer da. Da beneidet uns in diesem Falle die ganze Liga für.
Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass so ein schön, ich sag mal, dreckiges Derby in der dritten Liga auf so einen Samstagabend auf jeden Fall auch was ist, was man mitbekommen hat, mit immer mindestens 2 roten Karten. Das gehört einfach dazu und da muss jeder, glaube ich, mal durch. Habe ich auch schon einige von gespielt und das macht auch mega Spaß, wenn dann vielleicht auch einfach mal die ganze Halle gegen einen ist und man die Halle dann ein bisschen zum Verstummen bringt als Mannschaft. Aber auf jeden Fall, Heimfans, Heimpublikum ist schon das Beste, was man haben kann.
Wie ist es bei dir mit Trainer Pastors Taktiktafel oder einfach ran an den Kreis und voll auf die 12, so wie unsere Rubrik heißt? Was ist für dich so, musst du ein bisschen geführt werden oder sagst du, lass mich das doch nochmal machen, das kriegen wir schon hin?
Ich glaube weder noch, sondern ich bin da lieber im Austausch mit meinem Mittelmann und will einfach wissen, was er von mir haben möchte, um ihm das dann zu geben, weil jetzt ganz allein am Kreis zu arbeiten, kann man sich auch Räume schaffen, aber ich glaube, dass wenn man dann diese Kooperation, dieses 2-gegen-2 mehr sucht und dann vielleicht auch Abstimmungen hat, diesmal mache ich das, nächstes Mal mache ich das, das funktioniert schon am besten auf jeden Fall. Für mich auf jeden Fall.
Mhm. Lieber ein Tor in der Crunch-Time gegen Magdeburg oder gerne 3, 4, 5 Tore Vorsprung und zu wissen, okay, wir fahren das Ding jetzt sicher nach Hause?
Dann lieber mit mehr Toren Abstand gewinnen, weil ich glaube, dass das auch nochmal ein Zeichen an die Liga ist und auch ein starkes Zeichen fürs Team, zu merken, klar, in jeder Situation schlägt man Magdeburg, aber dann nochmal höher zu gewinnen, glaube ich, ist schon so nochmal ein, okay, wir kriegen das hin, wir kriegen das gegen jede Mannschaft hin und auch in Magdeburg gewinnen wir mal mit 4, 5 Toren, das ist natürlich auch was eine Mannschaft auch prägt irgendwo.
Mhm. Jetzt hast du ja gerade eben auch schon gesagt, dass ihr euch nach dem Spiel und so gerne auch mal länger was anguckt. Würdest du sagen, so ein Videostudium des Gegners ist effektiver als Extrawürfe? Was machst du lieber? Also bleibst du lieber mal ein bisschen länger in der Halle und trainierst sozusagen härter oder sagst du, puh, so eine Videostudium, da nehme ich einfach wahnsinnig viel mit. Wo ist da deine Gewichtung?
Also ohne dreimal drüber nachzudenken, auf jeden Fall bin ich lieber in der Halle, als weiter Video zu gucken, weil Würfe noch in der Halle zu nehmen, sich da nochmal ein bisschen gegenseitig zu challengen, das gibt mir auf jeden Fall viel mehr.
Mhm.
Klar, Video ist auch wichtig, aber wenn ich so dann drüber nachdenke, auf jeden Fall nochmal ein bisschen was extra machen.
Also die extra Meile gehen ist gut für dich. Lass uns ganz kurz mal zum Ende auf das nächste Spiel gucken. Also ich sage, wir nehmen Freitag vor dem Auswärtsspiel beim SC Magdeburg auf. Was erwartest du von dieser Begegnung? Es ist ja eigentlich ein Spiel, wenn du da nach Magdeburg reist. So richtig viel zu verlieren hast du nicht?
Nee, also Magdeburg ist aktuell ja Serienmeister, Champions League-Sieger. Na gut, Meister sind sie jetzt gerade nicht, amtierender Meister, aber auf jeden Fall Champions League-Sieger. Ich glaube, man muss sie direkt von Start an auf den falschen Fuß erwischen, direkt zeigen in der Abwehr, dass wir da sind und dass es halt nicht hierhin durchgelaufen wird und mal wieder ein entspannter Heimsieg, sondern dass sie auch richtig fighten müssen. und im Angriff mit Ruhe und auch irgendwo ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen gelassen, einfach das, was unser Matchplan ist, einfach runterspielen und dann wahrscheinlich auch mit einer guten Torhüterleistung und ein bisschen schlauem Köpfchen, glaube ich, können wir da auf jeden Fall 2 Punkte entführen.
Mhm. Weil du gerade sagst, mit einer guten Torhüterleistung, Joel Bielham ja jetzt auch gerade verlängert, hat sich lange verpflichtet. Ist das in der Mannschaft ein Thema? Kommt er dann in die Kabine und ihr klopft euch genauso wie jetzt dann bei Jonathan auf den Rücken und sagt, hey, schön und super, gute Nachrichten? Oder ist das eigentlich so im Team kein Thema?
Also in der Regel wird das dann bevor das publiziert wird, dann einmal angesprochen im Kreis der Mannschaft, wird quasi gesagt, so, ich gehe, ich bleibe. Dann gibt es einen Handschlag, dann gibt es auch meistens noch ein schönes Kabinenfest noch dazu.
Cool. Hast du auch eins schon gemacht? Hast du auch so ein?
Ich habe noch keins gemacht. Okay. Ich werde wahrscheinlich demnächst mal mit Daniel Weber, müssen wir uns mal zusammensetzen und überlegen, weil es sind auch schon echt gute Sachen präsentiert worden. Von daher müssen wir auch mal schauen, was wir da so den Jungs auftischen können. Das wird schon ein bisschen anspruchsvoller sein auf jeden Fall.
Ja, Maxim war ja auch hier, der hat gerade nach seinem Kabinenfest und da hat er richtig gut aufgetischt.
Der wirklich, das war schon sehr, sehr stark. Also ich glaube, für mich persönlich bisher Top 2 waren einmal von Live Pulled Pork Burger, das war schon sehr, sehr stark. Ja, und von Marian Smash Burger war auch super. Also da konnte man auf jeden Fall nicht meckern. So für mich, ich habe jetzt auch schon ein paar Kabinenfeste gemacht, auch früher noch in der Jugend von Burgdorf. Da sind so Raps oder so immer so das Nonplusultra, was man immer machen kann, weil es ist einfach, es ist einfach ein bisschen was schnippeln und hinstellen, aber da werden Daniel und ich uns auf jeden Fall was Gutes ausdenken, dass es allen auf jeden Fall gefällt.
Okay, aber da erwartet jetzt auch keiner von dir, dass du Spezialitäten aus der Dominikanischen Republik hast.
Auf keinen Fall, das ist auch so ein Ding, man muss ja auch was finden, was jedem schmeckt.
Ja, klar. Und was da auch dann ein bisschen sportlich verträglich ist, ne? Oder?
Also ich. Ja, auf jeden Fall schon, also es sollte jetzt nicht das Ungesündeste des Ungesunden sein, aber dann mal für ein Event da mal ein bisschen was auftischen, das ist auch nicht verkehrt.
Ja, weil du gerade das Kabinenfest von Live Tessier angesprochen hast, der ja aus Hamburg gekommen ist. Jetzt das nächste Heimspiel wird dann am 13. gegen den HSV Handball sein. Jetzt okay, jetzt fange ich nie wieder an und sage, du bist ja in Hamburg geboren. Nein, aber es ist ja sicherlich auch ein Thema, vielleicht ja auch bei Live. Die Familie ist immer mal mit dabei, die kommen dann hergefahren. Ich selbst war beim Auswärtsspiel in Hamburg mit dabei. Das ist ja auch immer ein ganz besonderes Duell. Wie siehst du auf dieses Spiel?
Ich glaube, dass wir mit den Fans im Rücken da auf jeden Fall 2 Punkte einfahren werden. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt durch Magdeburg und dann durch Nexe positiven Anschub kriegen und dann die nächsten 2 Punkte dann auch in der Halle feiern können. Ich hoffe natürlich auch, dass Live bis dahin wieder fit wird.
Ja, der hat es im Moment im Rücken.
Genau, ja. Dass er dann voll genesen da auch einen aufspielen kann, sage ich mal, gegen seine alte Mannschaft, weil das ist natürlich auch was total Besonderes, dann gegen das Team, was einen ausgebildet hat, wo man Jahre gespielt hat, dann eine Saison später wieder zu spielen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf jeden Fall 2 Punkte zu Hause behalten werden.
Sehr gut, weil du es gerade sagst, Live hat im Hinspiel, also seinem ersten Spiel sozusagen gegen seine alte Mannschaft auch großartig gespielt, war da auch eine ein Garant dafür, dass dieses Spiel in Hamburg gewonnen wurde. Und das Schöne ist, muss ich an der Stelle sagen, auch mal zur Ehrenrettung der Hamburger Fans, die ja wahrscheinlich dann auch hierher kommen, das ist ja jetzt nicht allzu weit weg, das war maximalst fair. Der wurde wirklich empfangen, als sei er noch einer von ihnen, da gibt's keine Pfiffe und so. Das ist auch ein bisschen Charakter des Handballs, ne?
Auf jeden Fall. Ich glaube, sowas zeichnet den Handball aus, dass da einfach so die zwischenmenschlichen Sachen einfach stimmen. Ich glaube, dass man so, klar, es gibt immer mal wieder Pfiffe oder wenn jetzt den Zuschauern eine Schiedsrichterentscheidung nicht passt, das gehört auch natürlich dazu. Aber ich glaube, dass solange man sich sportlich verhält und auch mit allen Verantwortlichen im Reinen bleibt, dass man da eigentlich immer nur positive Resonanz bekommt und einfach auch merkt, okay, der Verein gibt mir was zurück, was ich dem Verein vielleicht die letzten Jahre auch alles gegeben habe. Also ich glaube, dass es schon auch wirklich ein Markenzeichen des Handballs ist, dass da immer mit sehr viel Respekt umgegangen wird.
Dann lass uns ganz zum Schluss jetzt noch einmal, ich werfe mal so eine ganz platte Frage da rein, aber wenn es jetzt jemanden gibt, der, klar, uns hören ganz viele Handballfans, aber wenn es jemanden gibt, der nur so ab und zu mal, warum sollen die Fans zu uns in die Reckenfestung? Warum sollen sie die TSV Hannover Burgdorf live erleben?
In erster Linie natürlich, weil ich finde, dass wir als Mannschaft unfassbar hart arbeiten und natürlich auch den Fans das zeigen wollen, was wir im Training machen, wie wir uns weiterentwickeln und wie wir auch mit den Fans zusammen diese Punkte zu Hause behalten wollen. Gleichzeitig glaube ich, dass Handball einfach ein unfassbar geile Sportart ist. Es ist schnell, es ist körperlich, es ist nie so mit Schauspielerei oder sonst irgendwas. Es ist einfach ein ehrlicher Sport und es ist hart, es macht unfassbar viel Spaß und die Atmosphäre bei Heimspielen ist einfach unfassbar. Mit den Fans im Rücken da zu spielen und auch große Erfolge zu feiern, macht einfach super viel Spaß. Deswegen kann ich es wirklich jedem nur raten, kommt zu jedem Heimspiel.
Alles klar. Also wir danken dir sehr. Danke, dass du heute unser Gast warst. So einen Tag, nachdem wir gehört haben, dass du also jetzt auch noch ein doppeltes Spielrecht weiter in der nächsten Saison hast. Weil wir freuen uns, dass du ein Recke bleibst, dass du eben auch weiter unser Kreisläufer bist. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Und viel Erfolg. Ich bin ganz sicher, dass von dir da noch eine Menge kommt und dass du vielleicht ja auch dann irgendwann dauerhaft in der ersten Mannschaft der Recken spielst.
Ich hoffe es. Also vielen, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein durfte und hier so ein bisschen was über mich erzählen durfte.
Das ist sehr interessant.
Und dass du so gut zugehört hast auf jeden Fall. Und ja, natürlich hoffe ich auch, dass man, abgesehen von nächster Saison, sich dann auch in der Zukunft weiterhin sieht und dass ich auch weiterhin hier in Hannover spielen werde.
Also, wir freuen uns auf unsere Nummer 80, auf Luis Rodriguez und wir beenden wie immer unsere Auszeit mit Recken.
Rocken.
Der Recken-Handball-Podcast mit der TSV Hannover-Burgdorf. Präsentiert vom A2-Shopping-Center Alt-Warnbüchen mit 2000 kostenlosen Parkplätzen.